Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Venezuela nach dem gescheiterten Regime-Change. Involvierung in Korruption und inszenierten Parlamentsskandal. Juan Guaidós geplanter Anschlag auf Telesur. Ein Bericht von Federico Füllgraf, verantwortlich Redaktion. Am vergangenen 5. Januar, dem ersten Sonntag des neuen Jahres, war die Nationalversammlung Venezuelas die Bühne einer Handlung, die sich, als Komödie begonnen, rasch als Farce entpuppte. Ziel der Farce ist bekanntlich, die Zuschauer zum Lachen zu bringen. Ihr zentrales Stilmittel ist der großzügige Umgang mit Verstößen gegen Gesetz, Ethik und Wahrheit. Und sie zeigt Menschen als eitle, gerissene, jedoch auch als irrational und käufliche Protagonisten. Die Konstruktion des Farce-Spiels hat das Happy End zum Ziel. Erfreut ist das Publikum, so bleibt meistens die Redlichkeit auf der Strecke. Mit anderen Worten, der Protagonist entkommt meist auf listigen Umwegen, selbst dann, wenn er sich kriminell betätigt hat. Die Zaunsprung-Inszenierung. Juan Guaidó, jener bis Ende Januar 2019 unscheinbare Abgeordnete der rechtsradikalen Partei Voluntad Popular, genannt Volkswille, der sich selbst zum Präsidenten Venezuelas ernannte, versuchte einen dieser sogenannten Umwege zu nehmen. Mit einem vor den Kameras des venezolanischen Senders Radio Caracol inszenierten, aber kalkuliert verhinderten Sprung über den Gitterzaun der Nationalversammlung wollte Guaidó der Weltöffentlichkeit glaubhaft machen, er sei von Polizei und Militär der Maduro-Diktatur am Betreten und an der Leitung des Parlaments gehindert worden. In Wahrheit hatte sich Guaidó Minuten zuvor geweigert, den Parlamentssitz zu betreten. Der Zwischenfall trug sich folgendermaßen zu. Das Militär hatte einen sogenannten Sicherheitsgürtel um das Parlament gelegt und die bolivarische Nationalgarde hatte 3 Kontrollposten am Eingang aufgestellt, an denen die Personalien der Abgeordneten überprüft wurden. Die Sitzung zur Wahl des alljährlich neu amtierenden Parlamentspräsidenten war für 11 Uhr morgens angesetzt. Doch Juan Guaidó erschien erst gegen 1 Uhr nachmittags in Begleitung einer 11-köpfigen Delegation, angeführt von den Abgeordneten Dinora Figuera und Gilberto Sojo. Bei Überprüfung der Namenslisten wollte die Polizei Letztgenannten nicht durchlassen. Der Grund war Guaidó selbstverständlich bekannt. Im Jahr 2016 hatte der oberste Gerichtshof TSJ die parlamentarische Immunität Sojos sowie der Abgeordneten Renzo Prieto und Rosmit Mantilla aufgehoben, die 2014 wegen Korruption und anderen Vorwürfen verhaftet worden waren und seitdem nicht mehr als Parlamentarier amtieren durften. Als nun der Polizeibeamte nach telefonischer Rücksprache erklärte, Sojo solle bitte zur Seite treten, doch Guaidó und die ihn begleitenden Abgeordneten dürften weitergehen, bestand Guaidó auf Sojos Durchlass. Als der Beamte erklärte, dafür gebe es keine Erlaubnis, reagierte Guaidó mit den Worten, Zitat, niemand wird hier weitergehen, bis er hereingelassen wird, Zitat Ende. Die Twitterin @OrleanesOV war zufällig vor Ort und hielt die Szene auf Video fest. Darauf inszenierte Guaidó den Sprung über den Gitterzaun, der, wie sollte es auch anders ausgehen, von der Polizei verhindert wurde. Die ersten Schlagzeilen donnerten bereits Minuten später durch die einheimische und internationale Medienszene. Zitat, der Coup Maduros. Die Diktatur blockierte den Einzug der Opposition in die Nationalversammlung und setzte Luis Parra als Präsidenten ein. Zitat Ende. Die Londoner BBC schloss sich bar jeder Eigenrecherche der Verbreitung der Unwahrheit an. Zitat, ungefähr 20 Militärpolizisten blockierten den Zugang Guaidós und mehr als 100 Abgeordnete und hielt sie vor den Toren des Parlaments fest, bis sie gewaltsam und nach mehr als einer Stunde den Durchbruch schafften. Zitat Ende. Es ist jedenfalls nicht bekannt, wer die von der Polizei benutzte Namensliste erstellt hat, das Hohe Gericht oder der Geheimdienst SEBIN. Nicht weniger befremdlich war die Eingangskontrolle zur Nationalversammlung. Auch in Venezuela ist dies wahrhaftig keine Aufgabe, die den Sicherheitskräften zusteht. Sie obliegt allein der Geschäftsführung des Parlaments. Nach Angaben des Juristen Juan Manuel Rafali habe diese Maßnahme gleich gegen 3 Artikel der Verfassung verstoßen. Der erste Vizepräsident des Parlaments, Franklin Duarte, erklärte gegenüber Journalisten, Zitat, er hat versucht, jenes Video des Zaunsprungs aufzunehmen, als die Sitzung im Plenum vorbei und der neue Vorstand bereits installiert war. Sie müssen den Zeitablauf überprüfen, Zitat Ende. Chaos, zwei Wahlen, zwei Parlamente. Nicht nur einschlägige militante Vertreter der venezolanischen Rechtsaußen wie Henry Ramos Allup und Delsa Solorzano hatten längst das Plenum erreicht, sondern ein Block von mindestens 100 Abgeordneten verschiedenster Parteikouleur, darunter angeblich mindestens 49 regierungstreue Chavistas. Westliche Medien verbreiteten sodann die Version, die Kontrollen der Nationalgarde hätten, unter Missachtung der Bestimmungen und Regeln der Nationalversammlung, einem Bruchteil der Abgeordneten der regierenden Sozialistischen Einheitspartei PSUV und oppositionellen Dissidenten ermöglicht, in der Eröffnungssitzung des Parlaments Luis Parra zum neuen Vorsitzenden auf betrügerische Weise zu wählen. Parra und Maduro-Anhänger behaupteten hingegen, Guaido habe vergeblich versucht, Zeit zu gewinnen und das Parlament nicht betreten, weil er befürchtete, nicht die ausreichende Stimmenzahl für seine Wiederwahl zu besitzen. Nach dem Eid Parras zog Guaido mit angeblich ebenfalls 100 oppositionellen Parlamentariern am Sonntagnachmittag an den Sitz der konservativen Tageszeitung El Nacional, hielt dort eine Sitzung ab, ließ sich als Parlamentsvorsitzender wiederwählen, ernannte Juan Pablo Guanipa und Carlos Eduardo Beris-Beitia zu seinen Vizepräsidenten und sorgte für seine Ratifizierung als in Anführungszeichen amtierender Präsident Venezuelas. Die Geschäftsordnung der Nationalversammlung verbietet ausdrücklich Vereidigungen außerhalb des offiziellen Parlamentssitzes. Verschärfend kommt hinzu, dass Guaido ausgerechnet und auffälligerweise den Sitz eines Mediums als Tagungsort wählte. Eine Entscheidung, die als zweite Inszenierung und konzertierte Aktion gewertet wird. Doch Zweifel dürfen auch an der Transparenz der Wahl seines Kontrahenten Luis Parra angemeldet werden, der vor wenigen Wochen mit Guaido brach und seitdem eine angeblich 30-köpfige Dissidentengruppe konservativer Parlamentarier anführt. Parra ist eine schillernde Figur. Als Abgeordneter der Oppositionspartei Primero Justicia, übersetzt zuerst Gerechtigkeit, sollen Parra und 6 weitere Abgeordnete im vergangenen Dezember in einem Korruptionsfall im Zusammenhang mit dem Grundnahrungsmittel-Notverteilungsprogramm CLAP der Regierung Nicolás Maduro involviert gewesen sein. Der Fall flog mit einer Reportage des Nachrichtenportals Armando Info auf und hatte die Anklage José Gregorio Noriegas, José Britos, Adolfo Superlianos und Conrado Pérez sowie Leandro Dominguez und Jesús Gabriel Peñas zur Folge. Die Anklage wirft den Parlamentariern vor, sie hätten ihre Rolle im Kontrollausschuss genutzt, um Alex Saab zu favorisieren. Genauer, sie sollen die kolumbianische und die US-amerikanische Justiz gebeten haben, ihre Anklagen gegen Saab zurückzunehmen. Saab ist ein kolumbianischer Geschäftsmann, dessen Geschäftsnetzwerk in Venezuela die subventionierten Lebensmittel des CLAP-Programms verteilt. Er wird von den USA jedoch als Strohmann Nicolás Maduros bezeichnet und deshalb mit Sanktionen belegt, denen sich die konservative Regierung Kolumbiens anschloss. Nach Kenntnisnahme der Reportage prangerte die Mehrheit der Nationalversammlung an, Parra selbst und die genannten 6 Abgeordneten seien von der Regierung Maduro als Teil einer sogenannten Operación Alacrán, Unternehmen Scorpion, gekauft, also bestochen worden, um unter anderem die Wiederwahl Guaidos zu verhindern. Parra reagierte auf die Vorwürfe mit einer scharfen Erklärung auf Twitter. Ein schmutziger Desinformationskrieg sei ausgerufen worden und er nannte die Autoren der Verdächtigungen ein Netzwerk von Erpressern. Der Abgeordnete José Luis Pirella beschuldigte den ehemaligen Minister und exilierten Maduro-Feind Rafael Ramírez, die Intrige ins Leben gerufen zu haben. Offen ist allerdings auch 2 Wochen nach der Wahl Parras, ob das Plenum denn das erforderliche Quorum für die Beschlussfähigkeit zu seiner Wahl besaß. Die Wahl verlief jedenfalls chaotisch. Zunächst wurde wegen der Abwesenheit Guaidos und getreu den Statuten ein Parlamentsältester für die Sitzungseinberufung bestimmt. Nach Angaben des Journalisten Leonardo Flores von der US-amerikanischen Plattform The Gray Zone sollen sich zum Zeitpunkt der Abstimmung mindestens 100 Abgeordnete im Plenum befunden haben. Die Abstimmung sei jedoch per Handzeichen abgelaufen und 81 Stimmen erzielt worden, angeblich mit 30 Stimmen der Parra-Dissidenten und 50 der Regierungspartei PSUV. Doch ein schriftliches Protokoll mit den Namen der stimmberechtigten Abgeordneten gibt es auch 2 Wochen nach der Wahl nicht. Als Begründung für die Geheimhaltung der abgegebenen Stimmen erklärte der Abgeordnete José Brito gegenüber der Journalistin Madeleine Garcia von Telesur, dass durch die Veröffentlichung der Namen die Abgeordneten Bedrohungen ausgesetzt würden. Aus welcher Richtung ist jedoch unklar. Parra ist beileibe kein Anhänger, auch kein Neukonvertit von Nicolás Maduros Gnaden. Allerdings lautet seine Devise Deeskalation. Damit versprechen sich die Guaido-Dissidenten die schrittweise Entpolarisierung und konstruktive Zusammenarbeit zwischen Opposition und Regierung zur Überwindung der unhaltbaren wirtschaftlichen Krise im Land. US-Finanzierung festigte nicht, sondern spaltete die konservative Opposition. Die Abspaltung der Gruppe Parras von der Führung Guaidos könnte als gelungenes Intrigenspiel der Regierung Maduro interpretiert werden. Dass diese von den Zerwürfnissen profitiert, steht außer Zweifel. Doch es ist nicht ihr eigener primärer Verdienst. Vielmehr ist der Bruch im Bündnis zwischen Konservativen und den Rechtsextremen vor allem eine Folge der Monopolisierung und Mittelentwendung der millionenschweren US-Finanzierung durch die Gruppe Guaidos. Parras Dissidenten werfen dem US-Agenten Guaido Mittelveruntreuung durch undurchsichtige Geschäfte, Luxusleben und in einigen Fällen gar Verprassung in Bordellen vor. Im vergangenen September 2019 hatte die Regierung Donald Trump die US-Finanzierung der Opposition in Venezuela mehr als verdreifacht und überwies zum ersten Mal Geld direkt auf die Geheimkonten Juan Guaidos. Die jüngste 52 Millionen Dollar Zuwendung war sogar öffentlich von Mark Green, dem Direktor der Agentur für internationale Entwicklung USAID, nach einem Treffen mit Guaidos sogenannten Gesandten Carlos Vecchio angekündigt worden, den die Trump-Administration als venezolanischen, in Anführungszeichen, Botschafter in Washington anerkennt. US-Regierungsquellen zufolge umfasse die Hilfe 19 Millionen US-Dollar für sogenannte sichere Kommunikation der Guaido-Gruppe, ferner für Reisekosten, Schulungen zur Haushaltsplanung und andere Instrumente der Regierungsvorbereitung nach der sogenannten Vertreibung Nicolás Maduros. Über Einzelheiten des sogenannten Hilfspakets wollten US-Informanten sich allerdings nicht auslassen. Im Jahre 2017 hatte die Trump-Regierung 9 Millionen US-Dollar und für das darauffolgende Jahr 15 Millionen Dollar veranschlagt, um die, Zitat, Pressefreiheit zu fördern, Menschenrechtsverletzungen zu überwachen und Initiativen gegen Korruption zu unterstützen, Zitat Ende, die von venezolanischen Menschenrechts-NGOs durchgeführt wurden. Nach dem Abstieg nun die sogenannte Rückeroberung von Telesur. Der kommende Anschlag Guaidos als Beauftragter der USA. Doch der US-Plan eines Aufstands scheiterte zum einen an der Loyalität des Militärs gegenüber Maduro, vor allem jedoch an der sogenannten großmäuligen Auftritten und der katastrophalen politischen Unfähigkeit Guaidos. Als über Jahre hinweg von den USA aufgebauter Kader in der rechtsextremen Szene tauchte der kaum 35-Jährige im Januar 2019 aus der Anonymität in den Reihen der venezolanischen Opposition auf und nutzte als frisch gewählter turnusmäßiger Vorsitzender des Parlaments die Gelegenheit zur Selbsternennung als Interimspräsident Venezuelas. Seitdem hat Guaido den US-Auftrag, Nicolás Maduro zu stürzen. Doch sein Mantra von der, Zitat, Beendigung der Usurpation, der Einschaltung einer Übergangsregierung und der Abhaltung freier Wahlen, Zitat Ende, und sein erratischer Kurs endeten im Nichts. Ein ganzes Jahr verging, ohne dass Guaido sein Versprechen einhielt, was ihm einen massiven Verlust an Popularität einbrachte. Mit der chaotischen Wahl von zwei Parlamenten stießen die Destabilisierungsbemühungen Donald Trumps gegen Nicolás Maduro allerdings auf neue, ungeahnte Hindernisse. Sie verdeutlichen die Schwierigkeiten der US-Strategie gegenüber Venezuela, die sich fast ein Jahr nach der Forderung Trumps, Maduro solle zurücktreten und der Verschärfung der Sanktionen als wirkungslos zeigt. Der sogenannte starke Mann hat seine Macht ausgebaut und wird von den Gegnern der USA, Russland und Kuba unterstützt. Ohne klaren Ausweg aus ihrer fehlerhaften Strategie taktieren die USA mit neuen Steckenpferden des Regime-Change und Guaido versprach den nächsten Coup. Die sogenannte Rückeroberung des erfolgreichen, international ausgestrahlten Staatsfernsehens Telesur. Einem Sender, dem man nicht alles glauben muss, der jedoch seit Jahren eine unverkennbar relevante Rolle als Alternative zum internationalen Mainstream darstellt. Jüngster Anlass für die Attacke bildet die harsche Kritik der Regierung Chiles und des Putschregimes in Bolivien. Sie haben vehement gegen die sogenannte Verzerrung der Realität in der Berichterstattung des Senders über die Massendemonstrationen in beiden Ländern protestiert. Guaido ging einen Schritt weiter in seiner Begründung. Telesur sei ein, Zitat, Lügensender, der terroristische Gruppen unterstützt, Zitat Ende. Die Drohung Guaidos setzt offenkundig auf Konfrontation, die im Fall Telesur ungeahnte Formen annehmen kann. Von der Frequenzstörung bis zur schweren Sachbeschädigung. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie innerhalb des Textes auf nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.